Rekordarbeitslosigkeit oder Arbeitskräftemangel, zu wenig Fachkräfte oder zu schlechte Arbeitsbedingungen. Wie niedrig ist die Höhe unseres Arbeitslosengeldes? Warum wird immer mehr Druck auf Arbeitslose ausgeübt? Und was ist gemeint, wenn von Anreizen gesprochen wird? In der 9. Episode von Klassenkampf von oben geht es um die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit hat es im Kapitalismus immer gegeben, eine Arbeitslosenversicherung aber nicht. In der Zweiten Republik machte 1946 das Arbeitslosenfürsorgergesetz den Anfang. 1995 und 1996 kam es mit den sogenannten Sparpaketen zu den ersten drastischen Einschnitten. Das Arbeitslosengeld wurde gekürzt, genauso wie die Notstandshilfe. Der Berechnungszeitraum wurde verdoppelt vom letzten halben auf das letzte ganze Jahr. Das hat meistens eine Reduktion der Bezugshöhe zur Folge. Die Zumutbarkeitsbedingungen und die Sanktionierungsmöglichkeiten des damaligen Arbeitsamts wurden ausgeweitet. Speziell, aber nicht nur, die schwarz-blauen Regierungen nach dem Millennium haben diesen Kurs fortgesetzt. Arbeitslosigkeit hat es tatsächlich immer gegeben. Selbst in der Phase der sogenannten Vollbeschäftigung unter Bundeskanzler Bruno Kreisky Anfang der 70er Jahre gab es eine sogenannte Sockelarbeitslosigkeit. Diese besteht darin, dass nicht jeder Arbeitslose zu jeder Arbeit bereit, qualifiziert oder körperlich in der Lage ist und es kein hundertprozentiges Matching zwischen Arbeitsplätzen und Arbeitssuchenden geben kann.
Und wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden.
Das war besagter Bruno Kreisky. Die Ära Kreisky ist bekannt für ihre damals aktive Arbeitsmarktpolitik, in der Schulden aufgenommen wurden, um zu investieren oder um die verstaatlichte Industrie mit ihren abertausenden Arbeitsplätzen zu stützen. Und das nicht zufällig, denn auch heute gilt. Der Arbeitsmarkt ist ein zentraler Faktor für unsere Gesellschaft, erklärt Adi Buchsbaum. Er ist Ökonom, Experte für Verteilungs- und Sozialstaatsfragen in der Arbeiterkammer Wien und Autor des Buchs ABC des Unsozialen, erschienen im ÖGB Verlag.
Der Arbeitsmarkt schlägt durch auf Einkommen, Gesundheit, Bildung, Sozialstaatsfinanzierung. Ganz besonders gilt das eben auch für die Pensionsfinanzierung. Wir sehen in den Debatten, werden ganz oft die demografischen Kennzahlen völlig überbewertet. Und im Endeffekt geht es nicht darum, wie schauen die Verhältnisse aus zwischen den jungen und den alten Kohorten. Im Endeffekt entscheidet der Arbeitsmarkt, ob ein Pensionssystem finanzierbar ist oder nicht. Denn es geht darum, wie viele Menschen zahlen aktiv in das System ein, also wie viele Menschen sind aktiv am Arbeitsmarkt mit möglichst guten Einkommen und möglichst stetigen Karrieren. Und auf der anderen Seite, wie viele Leistungsbezieher stehen dem gegenüber?
So gesehen kann man sagen, Arbeitsmarktpolitik ist die beste Pensionspolitik. Es ist gar nicht lange her, da hatten wir das Gegenteil, die Rekordarbeitslosigkeit während der Pandemie. Wie hat sich unser Arbeitsmarkt seither entwickelt? Adi Buchsbaum?
Also ich glaube, die Narben der Covid-19-Pandemie sind noch klar sichtbar am Arbeitsmarkt. Ich glaube, es lohnt der Blick jetzt so in die jüngere Vergangenheit und der Befund ist klar. Man sieht nämlich beides. Man sieht ein starkes Anwachsen des Arbeitskräfteangebots und man sieht aber auch, wie die Konjunktur gnadenlos am Arbeitsmarkt zuschlägt. Also wenn man sich das anschaut jetzt für 2022, wir haben mittlerweile fast knapp 4 Millionen unselbstständig Beschäftigte. Das heißt, wir haben eigentlich über 500.000 mehr als 2008. Vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das ist die positive Seite. Gleichzeitig sieht man aber, dass die Nachfrage nicht stark genug war, um das ganze zusätzliche Angebot zu absorbieren. Und deswegen ist nicht überraschend, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Und dazwischen hatte man schon fast das Gefühl in der Pandemie, wir haben uns wieder an sehr hohe Zahlen bei der Arbeitslosigkeit gewöhnt. Und bis jetzt war es aber so, dass die Regierung von einem positiven Trend jetzt profitiert hat. Also bis jetzt hat man dann doch tatsächlich einen Rückgang gesehen. Nur mittlerweile, angesichts der Stagflation, reicht das Wirtschaftswachstum auf keinen Fall mehr. Und es ist keine Überraschung, die Arbeitslosigkeit wird heuer wieder steigen.
So, die Arbeitslosigkeit wird also wieder steigen. Aber ich habe sie noch im Ohr, die Forderungen des Arbeitsministers Martin Kocher, der Industriellen Vereinigung und der Wirtschaftskammer. Teilzeitbeschäftigten sollten die Sozialleistungen reduziert werden, damit sie gefälligst mehr arbeiten. Pensionistinnen und Pensionisten sollte es einfacher und steuerlich attraktiver gemacht werden, in der Pension zu arbeiten. Auf Arbeitslose sollte der Druck noch mehr erhöht werden, damit sie jede noch nur mögliche Arbeit annehmen. Und das alles, weil wir haben jetzt keine Rekordarbeitslosigkeit mehr, sondern einen Arbeitskräftemangel.
Ich habe die Erzählung vom Arbeitskräftemangel noch nie ganz verstanden, zumal wir ja große ungenutzte Potenziale haben. Wir haben einerseits alleine 330.000 Arbeitssuchende, also die Summe aus vorgemerkt Arbeitslosen und Schulungsteilnehmerinnen. Alleine da ist ein Riesenpotenzial da. Wir haben viele Teilzeitkräfte, die gern aufstocken würden. Wir haben auch eigentlich in allen relevanten Altersgruppen am Arbeitsmarkt, so zwischen 15 und 64, haben wir ungenutzte Potenziale. Das zeigen uns ja auch die anderen Länder in Europa vor, dass es besser gehen könnte. Also insofern verstehe ich es nicht ganz, warum wirklich so gejammert wird, dass es so schwer ist, adäquat Stellen zu besetzen. Ich denke mir, es ist einfach ganz oft eine Frage von Arbeitsbedingungen oder von Bezahlung oder Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Man könnte auch sagen, was die Arbeitgeberseite jetzt als Arbeitskräftemangel bezeichnet, wurde früher schlicht Vollbeschäftigung genannt. Aber ein Mangel wird schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, beklagt. Es ist der Fachkräftemangel. Es mangle an gut ausgebildeten Kräften, die ihre Arbeitskraft willig ausbeuten lassen. Um das jetzt einmal kurz durch die marxistische Brille zu betrachten. Gibt es ihn überhaupt, diesen Fachkräftemangel? Ökonom Adi Buchsbaum sieht das differenziert.
Ich glaube, die sauberste Antwort ist die, der Mangel ist wahrscheinlich eher dort, wo die Arbeitsbedingungen nicht passen. Wir sehen praktische Beispiele, Unternehmen, die zum Beispiel die Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzieren, die haben absolut kein Problem zu rekrutieren. Im Gegenteil, die können sie gar nicht wehren an Anfragen. Aber in Summe stimmt schon, sicher gibt es sektoral Schwierigkeiten. Vielleicht IT ist immer sehr prominent genannt, aber gerade der Sozialbereich ist ja wahnsinnig unter Druck. Also die Belastungen sind ja während der Pandemie besonders gestiegen und ja, wirklich zurückgegangen sind sie nicht. Dort natürlich tatsächlich Schwierigkeiten festmachen, aber so einen verallgemeinerten Mangel würde ich nicht sehen. Ich glaube nicht, dass die Menschen nicht arbeiten wollen. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich, dass wir nach wie vor die drittlängsten Arbeitszeiten bei Vollzeit in Europa haben. Wir sehen, dass die Menschen bereit sind, lang und überlang zu arbeiten, oft mit gesundheitlichen Folgen für sie selbst. Wir sehen, dass wieder über 40 Millionen, also ganz genau 47 Millionen mehr und Überstunden nicht vergütet wurden letztes Jahr. Das heißt also Stunden, die geleistet werden, aber weder in Zeit noch in Geld abgegolten werden. Also ich glaube, die Menschen sind bereit, was zu tun, leisten enorm viel. Ich würde aber nur sagen, dass es keinen adäquaten Ausgleich dafür gibt. Und vielleicht kann man sagen, der größte Mangel ist wahrscheinlich der an Respekt und Wertschätzung gegenüber den arbeitenden Menschen. Und eigentlich wäre es ganz, ganz einfach. Man muss ihnen nicht viel bieten, außer Anerkennung, ein bisschen Autonomie und Arbeitszeiten, die gesund sind und Familienleben auch noch ermöglichen.
Viel eher als einen Mangel an Fachkräften gibt es also einen Mangel an guten Arbeitsbedingungen und Löhnen. Die Hälfte der Bevölkerung ist am Arbeitsmarkt übrigens immer noch stark benachteiligt.
Es ist nach wie vor so, dass Frauen 2/3 der unbezahlten Arbeit leisten. Wir sehen eine Teilzeitquote mittlerweile jenseits der 50%. Wir sehen einen hohen Gender Pay Gap. Und eigentlich ist das ein Ausdruck der Rückschritte in der Familienpolitik, in der Gleichstellungspolitik, in der Arbeitsmarktpolitik. Und in Summe müsste man wahrscheinlich dann an ganz vielen Schrauben gleichzeitig drehen, um da jetzt einen positiven Trend reinzukriegen.
Das große Reformprojekt Martin Kochers, dem Arbeitsminister, das für Herbst 2021 versprochen war, auf den Frühsommer 2022 verschoben wurde und im Winter 2022 schließlich vorerst abgeblasen wurde, war aber nicht etwa Gleichstellungspolitik wie eine Reduktion des Gender Pay Gaps, sondern eine Reform der Arbeitslosenversicherung. Martin Kocher.
Vieles deutet in Richtung einer degressiven Gestaltung des Arbeitslosengeldes. Das würde heißen, dass Arbeitslose in der ersten Phase der Arbeitslosigkeit eine höhere Arbeitslosenentschädigung bekommen und dass die dann stufenweise über die Zeit sinkt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Erstens wird damit Arbeitslosigkeit besser abgesichert, was das Einkommen betrifft. Zweitens aber auch klar das Signal gesandt, dass es wichtig ist, möglichst rasch wieder Beschäftigung zu finden. um eben ein Absinken des Arbeitslosengeldes nicht in Kauf nehmen zu müssen.
Ein degressives Arbeitslosengeld, von dem nach einiger Zeit nichts mehr zum Leben übrig bleibt, bedeutet schlicht Druck auf Arbeitslose, um jede nur noch so schlechte oder unterbezahlte Arbeit annehmen zu müssen. Ökonom Buchsbaum kritisiert dieses Vorhaben scharf.
Ich denke, dieser einseitige Druck ist Ausdruck eines neoliberalen Gedankenguts, wo das Individualisieren wichtiger ist als das Negieren der strukturellen Fragen, die ich angesprochen habe in mehreren Politikfeldern. Für mich ist es sehr komisch, dass in einer Situation, wo Menschen eh schon Stress haben und selbst schwer unter Druck sind, eigentlich noch mehr Sorgenfalten reingebracht werden durch Debatten zum Thema Zumutbarkeit, durch Debatten eines mit der Zeit sinkenden Arbeitslosengelds. Und da stellt sich dann schon die Frage, wer sind denn genau zum Beispiel diese Gruppen, die besonders lange arbeitssuchend sind? Das sind wahrscheinlich dann genau Personen, die in einem schlechten gesundheitlichen Zustand sind, die eine Qualifizierung haben, die vielleicht mit den Anforderungen nicht mehr zusammenpasst. Oder es, wenn man sich die regionalen Muster anschaut, vielleicht gibt es Mobilitätshemmnisse. Das sind aber lauter Faktoren, die man wahrscheinlich nicht mit Druck jetzt besonders gut bewältigen kann.
So betrug der Anteil der Langzeitbeschäftigungslosen 2022 schon beinahe 40% der Gesamtarbeitslosigkeit. Diese Menschen brauchen nicht noch mehr Druck in Form von noch weniger Geld, sondern Hoffnung und Programme, die funktionieren. Wie zum Beispiel eine Jobgarantie. Mit einer Jobgarantie würden sie Arbeit, Einkommen und ihre Würde zurückbekommen.
Wichtig ist auch aus meiner Sicht, dass wir genau prüfen, dass kurzfristige Arbeitslosigkeit, die in Österreich nach Saisonende natürlich vorkommt, nicht attraktiver wird. Das heißt, auch hier geht es darum, ein sinnvolles Konzept vorzulegen, das wir dann im nächsten Jahr tun werden, wie die genaue Ausgestaltung sich darstellt.
Was meint Kocher damit? Will er Bauarbeiter oder Köchinnen bestrafen, wenn sie nach Ende der jeweiligen Saison stempeln geschickt werden, wie es so schön heißt? Oder will er, zu meiner Überraschung, gar die Unternehmen sanktionieren, die systematisch ihre Personalkosten an das AMS gewissermaßen outsourcen? Über ein Achtel aller Beschäftigungsaufnahmen im Jahr 2018 waren sogenannte Recalls, also Wiedereinstellungen bei demselben Arbeitgeber innerhalb einer kurzen Zeit. Dieser Missbrauch durch Arbeitgeber verursacht der Arbeitslosenversicherung Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr.
Viele Expertinnen und Experten und auch die Besuche im Ausland haben gezeigt, dass wir eine gute Kombination aus mehr Unterstützung brauchen, also mehr aktive Arbeitsmarktpolitik für die, die es wirklich schwer haben, aber gleichzeitig auch klare Regeln. Da geht es also um Verbindlichkeit und auch natürlich die Vermeidung von Missbrauch von Versicherungsgeldern. Das heißt, wir brauchen eine Anpassung möglicherweise von den Sanktionsmöglichkeiten. Da geht es darum, dass vielleicht sogar die Sanktionen weniger stark sein sollen, dafür aber direkter, wenn es Verstöße gibt, wenn Menschen zum Beispiel eine zumutbare Arbeit nicht annehmen.
Martin Kocher, tatsächlich kam es bereits unter der schwarz-blauen Koalition Kurz Strache von 2016 bis 2018 nicht nur zu einer Verschärfung der Zumutbarkeitsbedingungen, sondern zu einer Verdopplung der Sanktionen. Eine AMS-Sanktion bedeutet, für ein oder mehrere Monate kein Arbeitslosengeld zu erhalten. Da geht es also schnell um mehrere tausend Euro. Dazu kann auch schon einmal eine falsch abgeschickte Bewerbung oder ein abgelehnter Job führen. Strafrechtlich müsste man sich schon einiges zu Schulden kommen lassen, um mit Geldbußen in dieser Höhe bestraft zu werden. Dabei liegen die Probleme des Arbeitslosengelds nicht beim Missbrauch, sondern in seiner Höhe oder besser gesagt Tiefe, wie Adi Buchsbaum erklärt.
Im internationalen Vergleich ist das Arbeitslosengeld in Österreich ziemlich niedrig. Es ist nur etwas über der Hälfte des vorherigen Nettoeinkommens. In Zahlen bedeutet das für 2022, dass es so knapp über 1000 Euro ist. Die Notstandshilfe ist unter 1000 Euro. Und es ist nicht verwunderlich, dass Menschen in einer Arbeitslosensituation es besonders schwierig haben jetzt. Noch dazu ist das Arbeitslosengeld eine der Leistungen, die nicht valorisiert wird. Damit ist schon ziemlich viel Druck in den Haushalten drinnen. Ich glaube, die Forderung wäre naheliegend, dass man auf 70% erhöht, oder man hat es ja selbst gesehen, Menschen in Kurzarbeit mit 80% haben große Schwierigkeiten gehabt, aber zumindest temporär war das eine gute Brücke. Das heißt, wir haben jetzt somit ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite eigentlich ein niedriges Leistungsniveau und, über das redet fast niemand, auch relativ kurze Bezugsdauer im internationalen Vergleich. Beides macht die Situation für arbeitslosen Haushalte und wenn da Kinder da sind, macht es wahnsinnig schwierig, da durchzukommen, Möglichkeiten zu bieten für die Entwicklung von sich selbst oder den Kindern. Wir sind da, glaube ich, in einer falschen Debatte gefangen und eine Debatte zu einem degressiven Arbeitslosengeld zu führen, wo man eigentlich gar nicht genau sagt, wo man anfangen wird und wo man aufhören wird, ist ja schon ein bisschen zynisch per se. Und ich bin eigentlich den Grünen ziemlich dankbar, dass sie da mal auf die Stopptaste gedrückt haben. Und wir werden sehen, ob es jetzt noch zusätzliche Reformschritte gibt. Die Richtung sollte eine andere sein, also Richtung 70%, 80%, also jedenfalls mehr Richtung skandinavische Standards. Die performen ja ökonomisch gut. Warum nicht auch diese Referenzbeispiele nutzen?
Das Arbeitslosengeld gehört also erhöht. Wo sieht der Experte der Arbeiterkammer sonst noch Reformbedarf?
Wenn man jetzt insgesamt den Arbeitsmarkt betrachtet, ist, glaube ich, schon mal interessant zu schauen, was ist vor dem Arbeitsmarkt. Vor dem Arbeitsmarkt haben wir ein viel zu selektives Bildungssystem. Mit 10 gibt es schon ganz große Weggabelungen, die oft irreversibel sind. Für manche Gruppen, vielleicht jene mit Migrationsbiografie, gibt es noch zusätzliche Hürden, wie sprachliche Hürden. Da werden schon viele Talente vergeudet. Wenn ich jetzt auf die Lehrausbildung schaue, dann sieht man auch an Ergebnissen des Lehrlingsmonitors, dass da viel Luft nach oben ist. Also alle jammern dann doch seitens der Wirtschaft über Fachkräftemangel, aber die eigene Ausbildung kann auch als mangelhaft zum Teil bezeichnet werden. Dann in der Arbeitswelt selbst kann man wirklich über das Thema Qualität der Arbeit reden, über Arbeitsbedingungen. Da denke ich, bei der Unternehmenskultur und bei der Arbeitsorganisation ist viel möglich. Ich denke mal, oft ist es ganz einfach, die Menschen sind ja bereit, viel zu leisten. Und wenn es hohe Anforderungen gibt, dann braucht es ja entsprechend einen Ausgleich. Und wenn der da ist und das halbwegs in der Balance gebracht wird, dann wird man das schaffen. Aber dort, wo es eben so massive Schieflagen gibt, wo es kaum Ausgleich gibt, kaum weder gute Bezahlung noch gute Rahmenbedingungen, dort wird es entweder so, dass es ungesund ist für die, die noch drinnen sind, oder man wird mit der Zeit keine Menschen finden, die bereit sind, zu diesen Bedingungen zu arbeiten. Und jetzt ist eben die große Frage, was ist, wenn es mir nicht gelingt, länger am Arbeitsplatz Fuß zu fassen? Wie schaut es aus mit einem Plan B? Wie schaut es aus mit Umorientierungen? Da fehlt mir fast ein bisschen die Perspektive oft. Es gibt viel zu wenig Schablonen oder Modelle von Berufswanderkarten, auch im Sinne des sozialökologischen Umbaus der Wirtschaft. Wir wissen, manche Arbeitsplätze werden auf Dauer wegfallen. Die Frage ist, wohin können sich die Menschen orientieren? Und das gehört, glaube ich, ganz gut flankiert mit einem höheren Arbeitslosengeld, auch mit einer armutsfesten Sozialhilfe, die ja auch ein wichtiges letztes soziales Netz ist, das aber ganz stark von Türkisblau in den Grundfesten erschüttert worden ist, indem eben von einer Mindestsicherung umgestellt worden ist auf Maximalbeträge.
Die schwarz-blaue Bundesregierung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache hat es ernst gemeint mit dem Umbau des Sozialstaats. Die Reform der Mindestsicherung zur Sozialhilfe, die Reform der Sozialversicherungen inklusive der Zusammenführung der Gebietskrankenkassen. Und es gab eine Gesetzesänderung, die auf ganz massiven Widerstand gestoßen ist. Adi Buchsbaum erinnert daran.
Vielleicht ist noch ein wichtiger Punkt, wenn man nochmal zu Schwarz-Blau zurückkommt. Man darf nicht vergessen, dass da eine große Reform passiert ist, die Arbeitsmarktrealitäten massiv verschoben hat. Das war eben die Einführung des 12-Stunden-Tags und der 60-Stunden-Woche. Die Menschen haben vorher schon viel gearbeitet, aber da ist nochmal Zusatzdruck reingekommen. Und die Menschen kennen ja ihre Belastungsgrenzen und sind ziemlich realistisch. Und wir sehen, dass eigentlich seit 2018 auch beim Arbeitsklimaindex, der die Qualität der Arbeit misst, signifikanter Abfall ist in der Arbeitszufriedenheit und dass hier zum Teil körperlicher und psychischer Raubbau begangen wird, der oft irreversibel ist.
Dabei geht eine Diskussion doch in eine ganz andere Richtung. Sollten wir nicht eigentlich weniger arbeiten? Im Zuge der Vorsitzfrage der SPÖ ist die Diskussion um eine Arbeitszeitverkürzung wieder lauter geworden. In Anbetracht steigender Arbeitslosigkeit kann ein Arbeitskräftemangel, den es dann überhaupt nicht mehr geben kann, kein Gegenargument mehr sein. Adi Buchsbaum sieht in einer Arbeitszeitverkürzung auch eine Perspektive zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.
Einerseits spricht die Empirie völlig dafür, die Arbeit, die jetzt geleistet wird, auf mehr Schulter zu verteilen. Wir haben es schon vorher angesprochen gehabt, es gibt einen hohen Anteil mit langen und überlangen Arbeitszeiten und gleichzeitig sieht man auch den Wunsch von anderen, die Teilzeitarbeiten aufzustocken. Also an sich wird eine Arbeitszeitverkürzung Richtung einer gesunden Vollzeit, vielleicht in einem Stundenband so zwischen 30 und 35 Stunden, sehr wohl, glaube ich, den Präferenzen der Beschäftigten entsprechen. Also das wäre mal ein gutes Argument. Das Gesundheitsargument darf man, glaube ich, auf keinen Fall vergessen. Also dauerhaft über die Grenzen zu gehen, ist ungesund auf der individuellen Ebene, aber auch fürs System. Und was das Thema Vereinbarkeit betrifft, ist es ja noch immer so, dass wir ein 1,5-Verdiener-Modell in Familien finden. Das heißt, oft die Männer Vollzeit und die Frauen werden auch mangels guter Infrastruktur gezwungen, kürzer zu arbeiten. Auch da würde man, glaube ich, ein bisschen Schieflagen beseitigen. Aber ich glaube, das größte Argument ist trotz allem im Kontext der Digitalisierung, es passieren massive Produktivitätsfortschritte. Also wenn man sich die letzten 2 Jahrzehnte sich anschaut, das ist doch ein gutes Argument. Wir machen in derselben Zeit immer mehr, dass wir eigentlich die Arbeitszeit doch signifikant verkürzen können. Und wahrscheinlich auch damit einen Teil der Arbeitslosigkeit beseitigen können und vielleicht ein bisschen wir alle mehr fürs Leben haben.
Eines dürfen wir aber nicht vergessen. Arbeitslosigkeit ist auch gewollt. Denn hohe Arbeitslosigkeit übt Druck aus. Auf die einzelnen Arbeitslosen. Und damit auf alle Löhne und vor allem die jährlichen Lohnverhandlungen. Natascha Strobel analysiert nun, wie das Schicksal der Arbeitslosigkeit individualisiert und in welche rhetorische Trickkiste dabei gegriffen wird.
Die Akteurinnen des Klassenkampfs von oben werfen das Arbeitslosengeld sehr gerne in einen Topf mit Sozialleistungen. Dabei wird sehr gerne verwischt und verdeckt, dass das Arbeitslosengeld eine Versicherungsleistung ist. Die ArbeitnehmerInnen tragen jedes Monat, wo sie in Beschäftigung sind, in den Arbeitslosengeldtopf bei, damit sie im Versicherungsfall das Geld auch wiederbekommen. Das heißt, am Arbeitslosengeld zu drehen und es zu kürzen, heißt eigentlich Versicherungsleistungen zu kürzen. Das kann man gar nicht überbetonen, weil sehr oft so getan wird, als sei das Arbeitslosengeld ein Almosen, was man gütigerweise, netterweise den Leuten zur Verfügung stellt. Damit einher geht eine Rhetorik, die Arbeitslosigkeit als individuelle Schuld sieht. Das heißt, wer arbeitslos ist, der hat sich einfach individuell nicht genug angestrengt. Wer keinen Job findet, der will das nicht, der ist faul, der liegt den anderen auf der Tasche, der ist auf Almosen angewiesen. Und das stimmt einfach nicht. Denn erstens ist eine Versicherungsleistung und zweitens ist Arbeitslosigkeit sehr oft eben kein individuelles Verschulden, kein individuelles Fehlverhalten, sondern unterliegt Logiken der neoliberalen Standortpolitik, strukturellen Logiken, auch wer wie dann einen Job wiederfindet oder welchen Job man wiederfindet, hat sehr oft dann etwas mit struktureller Diskriminierung zu tun, etwa des Alters oder welche Jobs auch dann angeboten werden oder dass man gezwungen wird, Jobs anzunehmen, für die man eigentlich überqualifiziert ist und dass hier die Leute, die gerade arbeitslos sind, auch keine Wahl haben, welche Jobs sie dann annehmen wollen. Das alles wird forciert, das alles ist Teil des Klassenkampfs, das alles bedeutet eine Knebelung der Leute, die arbeitssuchend sind und dass sie keine Freiheit haben, sich zu überlegen, welchen Job will ich eigentlich machen, was macht mir Spaß vielleicht sogar, für welches Geld arbeite ich und für welches Geld arbeite ich nicht. Und das ist aber eigentlich ein Recht von Arbeitnehmerinnen, denn niemand kann gezwungen werden zu arbeiten oder sollte nicht gezwungen werden zu arbeiten, egal zu welchen Bedingungen. Sehr oft ist dann das Argument, also man bekommt genauso viel Arbeitslosengeld, wie wenn man arbeiten würde und deswegen gibt es keinen Anreiz, dass die Leute arbeiten gehen sollen. Dass die Löhne zu niedrig sind, das ist ja eigentlich das offensichtliche Argument, das wird ja nicht vorgebracht, sondern vielmehr soll das Arbeitslosengeld, die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld gekürzt werden. Gleichzeitig wird Arbeitslosigkeit stigmatisiert, wird als individuelle Schuld, als individueller Makel präsentiert und wird den Leuten, die arbeitssuchend sind, die werden immer mehr in die Enge getrieben und ihnen wird keine Wahl gelassen, welche Arbeit sie eigentlich zu welchen Bedingungen machen möchten.
Das war die 9. Episode von Klassenkampf von oben. In der nächsten Episode geht es um unsere Einkommen und wie sie verhandelt werden, also sozusagen um den institutionalisierten Klassenkampf, die Kollektivvertragsverhandlungen. Wer das nicht versäumen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!